leuchtet für den Mut, nicht aufzugeben. Auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen. Es leuchtet für die Welt an allen Orten, Kiew, Kargi, Warschau und Berlin. Es leuchtet für die Kraft, die uns verbindet, für die Menschen, die vor Terror fliehen. Zünde eine Kerze an dein Licht.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei Ihnen und mit Ihnen Gottesdienst feiern kann. Das erste Lied hat das aufgenommen, was uns alle bewegt, der Krieg in der Ukraine. Dieses Lied ermutigt uns, eine Kerze anzuzünden als Zeichen der Verbundenheit mit diesen Menschen in der Ukraine, als Zeichen der Verbundenheit im Gebet, als Hoffnungs- und Lebenszeichen. Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Lukas 9, Vers 62 und lautet: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieser dritte Sonntag in der Passionszeit heißt Oculi, das heißt Augen. Er hat seinen Namen aus einem Vers aus Psalm 25, wo es heißt: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Diesen Psalm 25 wollen wir im Wechsel beten. Sie dürfen ihn von der Wand ablesen im Gesangbuch bei der Nummer 713 und ich darf Sie bitten, die eingerückten Verse zu sprechen. Nach dir, Herr, verlanget mich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Herr, zeige mir deine Wege. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte,
die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht.
Darum heißt er Sünder.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Um deines Namens willen, Herr. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Die Angst meines Herzens ist groß. Sieh an meinen Jammer und mein Elend. Bewahre meine Seele und errette mich.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen.
Wir beten weiter. Gott, zu dir kommen wir an diesem Morgen. Du weißt um die Verfassung, in der jeder und jede von uns heute Morgen ist, voller Schwung und Energie, vielleicht aber auch niedergeschlagen und müde. Du weißt, was uns freut und was uns bedrückt. Bedrücken tut uns der Krieg in der Ukraine, die Flucht der Menschen, die sinnlosen Zerstörungen, die Lügen, die immer verbreitet werden. Aber auch die wieder hohen Pandemiezahlen machen uns Sorge. In allen unseren Sorgen wollen wir aber auch danken, dass bei uns noch Frieden ist, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Und wir wollen dir danken, dass wir jetzt bei dir zur Ruhe kommen können und so sein dürfen, wie wir sind. Gib uns offene Ohren für dein Wort. Lass unsere Augen auf dich ausgerichtet sein. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und was uns heute Morgen ganz persönlich auf dem Herzen liegt, das können wir nun in der Stille vor Gott bringen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Als Schriftlesung hören wir bereits den Predigttext für den heutigen Sonntag, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 13a. Und dort lesen wir: Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten hatten deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Jetzt dürfen Sie mit Maske einstimmen in das Wochenlied Jesu geh voran, Gesangbuch bei der Nummer 391 oder von der Wand.
Tagen niemals überlasten klagen,
denn durch
Trübsal hier
geht der Weg zu dir.
Rühre deiner Schmerz,
irgend
unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden.
So gib Geduld zu beiden, richte unseren Sinn auf das Ende hin. Ordne unseren Gang, Jesu Lebensplan, führst du uns durch graue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Nach dem Lauf deine Türe auf.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den feurigen Elias, die Dampflok mit den alten Wagen hintendran, die von Korntal nach Weisach durchs Strohgäu fährt, kennen viele und manche von ihnen sind vielleicht sogar mal mit diesem Zug gefahren. Der Name feuriger Elias erinnert an den Propheten Elia, an die feurige Art und Weise, mit der der Prophet Elia sich für die alleinige Verehrung des Gottes Israels eingesetzt hat. In unserem heutigen Predigttext treffen wir nun den feurigen Gottesboten, aber ausgebrannt in der Wüste an. Was der Prophet Elia vor langer Zeit durchlitt, erfahren Menschen bis zum heutigen Tag, dass es Momente gibt, wo man völlig am Ende ist, total fertig, ausgepumpt und kraftlos. Dann kann man einfach nicht mehr und man will nicht mehr. Man fühlt sich total erschöpft, fertig. Oft hat man dann nur noch einen Wunsch, zu schlafen oder sogar einfach zu sterben, alles hinter sich zu lassen. Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. In so eine Situation kann man geraten, wenn einem ein schwerer Schicksalsschlag widerfährt, eine Scheidung etwa, der Verlust eines Kindes, die Entdeckung eines Tumors oder jetzt die Belastungen durch Corona seit 2 Jahren. Oder denken Sie an die Menschen in der Ukraine, die die Bombardierungen miterleben müssen oder auf der Flucht sind, um ihr Leben zu retten. Die sind erschöpft, total am Ende mit ihren Kräften. So weit kann es aber auch mit einem kommen, wenn man sich über längere Zeit hinweg fortwährend überlastet und überfordert, sei es durch Anforderungen von außen oder auch von innen. Dass man gibt und gibt, bis man sich eines Tages eben völlig verausgabt hat und sich nur noch wie eine leere Hülse fühlt. Dann bricht das Energiefeld, das eine Person normalerweise umgibt, zusammen. Die Spannung, der Glanz geht verloren. Die Augen hören auf zu leuchten. Die Betroffenen wirken wie erloschene Sterne. Ausgebrannt. Burnt out, sagt man inzwischen dazu. Schon lange ist man sich in Fachkreisen einig, dass es dabei nicht um eine mehr oder weniger harmlose Form der Überarbeitung geht, die mit ein paar freien Tagen schnell wieder in den Griff zu bekommen wäre, sondern um eine ernstzunehmende, manchmal sogar lebensbedrohliche psychosoziale Krise, die dringend fachkundiger Behandlung bedarf. Wenn Menschen unter dem Burnout-Syndrom leiden, dann hat das auch Auswirkungen auf andere. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel nicht mehr kann, nicht mehr motiviert ist, nur noch Dienst nach Vorschrift macht, ohne Feuer ist, dann kann das andere anstecken. Dabei war früher alles anders. Denn das liegt auf der Hand. Wer ausgebrannt ist, der muss zuvor gebrannt haben, muss einmal Feuer und Flamme gewesen sein für seine Aufgabe, seine Ziele, seine Ideale, war mit aller Energie eingetreten für das, was er tun wollte oder tun sollte. Es sind oft gerade die Besten, jene, die bereit sind, alles zu geben, die in Gefahr stehen, dass sie schließlich nichts mehr geben können. So ein Brennender war auch Elia. Den feurigen Elia hat man ihn genannt, nicht nur, weil er am Ende seines Lebens mit einem feurigen Wagen, gezogen von feurigen Rossen, in den Himmel entrückt wurde, sondern weil er offenbar zeitlebens getrieben war vom Eifer für seinen Gott. So sehr, dass er sich nicht einmal fürchtete, sich mit dem Königspaar anzulegen und ihnen ins Gesicht das Gericht Gottes anzusagen. So sehr, dass er schließlich alle Baalspriester erschlägt. Dann aber bricht er zusammen. Dass sein jahrelanger beharrlicher Einsatz für Jahwe vergeblich war, hatte er noch irgendwie verkraften können. Aber dass nun der König Ahab nicht zur Umkehr kommt, dass ihn die kalte Königin Isabel jetzt sogar auf ihre Todesliste setzt, so wie heute mancher Regierungschef, wie etwa Putin, dies auch tut und Kritiker ausschaltet, das ist zu viel für Elia. Verzweiflung und Angst, wohl auch das bittere Gefühl, versagt zu haben, treiben Elia in die Wüste, wo er nur noch zu sterben wünscht. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Da ist also nicht nur das Gefühl, versagt zu haben, da ist auch noch die Enttäuschung über sich selbst. Besser als die Väter, als die Vorfahren wollte er sein. Alles wollte er besser machen. Wie oft wird er innerlich kritisiert haben, was seine Väter gemacht haben. Wie oft wird er gedacht haben, das muss man doch so oder so machen. Und nun muss er eingestehen, dass er all das nicht geschafft hat, was er sich vorgenommen hatte, dass er auch nicht mehr zu Wege gebracht hat und somit seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt hat. Vielleicht denken Sie jetzt auch automatisch an Situationen, wo Sie alles gegeben haben, sich total verausgabt haben. Doch keiner hat es einem gedankt. Das kann bitter machen. Nun ist Elia am Boden, fix und fertig. Gott jedoch will nicht, dass wir aufgrund unserer Lebenskrisen das Leben aufgeben oder verlieren. Er will, dass wir an unseren Krisen wachsen und schließlich gestärkt aus diesen wüsten Erfahrungen zurück ins Leben finden. Gerade dort, wo wir zugrunde gehen drohen, ist es möglich, dass sich uns ganz neue Kraftquellen erschließen. Damit dies gelingt, kann es nötig sein, dass Gott selbst in den Stunden unserer höchsten Not hervortritt und uns ein Zeichen gibt oder uns einen Engel sendet. So jedenfalls berichten es Menschen, die zusammengebrochen waren. Dass der Mensch gerade an den Grenzen seiner Existenz Erfahrungen des Göttlichen machen kann, ist seit Urzeiten bekannt. Wo der Boden des alltäglichen gewohnten Lebens brüchig wird, da kommt die Frage nach dem tragenden Grund des Lebens in den Blick, beziehungsweise nach dem, der dieses Leben geschaffen hat. Dann kann es sein, dass sich darüber nach und nach eine völlig neue Sicht der eigenen Existenz erschließt, aus der einem neue Kräfte und ein ganz neues Lebens- und Selbstverständnis zuwachsen. Steh auf und iss. So hören wir es bei Elia. Ein Engel berührt den Daliegenden. Eine, wenn es sein muss, auch einmal energische Anrede von außen, eine fürsorgliche Berührung, ein Krug mit frischem Wasser, geröstetes Brot und dann wieder schlafen dürfen. Es sind die elementaren Dinge, die wichtig sind für einen Menschen, der am Ende ist. Dass zur Seelsorge auch die Leibsorge gehört, wird in der Bibel oft gezeigt. Wie anrührend auch, dass der Engel den Verzweifelten noch einmal schlafen lässt. Kein Auf, auf! Marsch, marsch, weiter, weiter, sondern himmlische Geduld. Dem anderen Zeit geben, warten können, nochmals schlafen lassen. Darauf kommt es an. Druck hat der Gequälte schon genug. Aber all das ist noch nicht die Heilung. Es bereitet ihr erst den Boden. Die Heilung kommt in Gang, wenn man sich wieder in Bewegung setzt. Steh auf und iss. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. So hört es dann Elia weiter. Ein Wort der Ermutigung. Für jemanden, der schon so tief eingedrungen war in die Todesschattenschlucht wie Elia, ist es ein langer Weg zurück ins Leben. 40 Tage und 40 Nächte ist der Prophet unterwegs. Psychologen sagen, dass dies eine Zeitspanne ist, in der sich in der Seele etwas ändern kann. Vieles braucht einfach Zeit und diese Zeit muss man einem Menschen lassen. Mit Sicherheit war dieser Weg des Elia auch eine Reise ins Innere, denn am Ende dieses Weges wird er seinem Gott begegnen. Die Erfahrung mit Menschen, die durch eine schwere Lebenskrise gehen, lehrt, dass körperliche Bewegung, vor allem das Wandern oder besser noch das Pilgern, ein vorzügliches Heilmittel für den inneren Menschen ist. In früheren Zeiten war es durchaus üblich, dass sich jemand, den eine schwere Erschütterung getroffen hat, auf eine Pilgerreise begab, an deren Ende er oder sie gefestigter im Leben stand als je zuvor. Diese alte Weisheit kommt heute wieder mehr zum Tragen. Man sieht dies am Pilgern heute, dass er eine richtige Renaissance erfährt, zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Jedenfalls brauchen Menschen, die in eine Lebenskrise geraten sind, eine Auszeit. In schwierigen Zeiten wird es für uns besonders wichtig, einen geschützten, bergenden Raum zu finden, in den wir uns leiblich und an dem wir uns dann auch seelisch zurückziehen können. Eine Höhle wie jene, in der Elia am Horeb Schutz sucht. Besser freilich als eine Höhle aus Stein oder eine Bettdecke, die man sich über den Kopf ziehen kann, ist die bergende Gemeinschaft wohlmeinender Menschen. Und es wird wichtig, zur Ruhe zu kommen, den Aktivismus aufzugeben, eine Zeit lang gar nichts mehr zu wollen und zu tun, nur sein, der oder die man jetzt ist. Den Schmerz fühlen, sich ihm stellen und auch der Wut darüber, dass es einem so ergeht. Wenn man dann ruhig geworden ist und wieder etwas atmen kann, kommt die Zeit der Bestandsaufnahme, des genauen Hinschauens. Auch dafür braucht man freilich oft einen Menschen oder einen Engel, der sich einem an die Seite stellt. Zwei sehen allemal mehr als einer. Es ist wichtig, unter fachkundiger Begleitung zu analysieren, welche Faktoren es waren, die einem schleichend die Kräfte abgezogen haben. Liegt es an der Art der Aufgaben, an der Aufgabenmenge? Wird mir zu viel zugemutet? Mute ich mir zu viel zu? Solchen Fragen einmal nachzugehen, das ist wichtig. Auch für Elia sollte es bald eine entscheidende Veränderung geben. Ihm wird von Gott ein Begleiter zur Seite gestellt, dem er schließlich sein Amt übertragen darf. Elisa. Gott pumpt seine Mitarbeiter nicht bis zum Letzten aus. Wer angepackt hat, der darf auch wieder loslassen. Zunächst aber geht Elia gestärkt und ermutigt weiter. Und dann offenbart sich Jahwe am Scheitelpunkt seines Weges auf dem Berg Horeb. Aber nicht in dem großen und starken Wind der Berge, in dem starken Wind, der Berge zerriss und die Felsen zerbrach, auch nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern in einem stillen, sanften Sausen. Jahwe ist nicht die gewaltige, eifernde Gottheit, die Elia vor Augen hatte, kein Gott des Zorns, der Starken, des Sieges, sondern ein Gott der leisen Töne, lind, zärtlich und behutsam, wie jenes wundersame Wehen, das des Propheten Wangen umspielt. Und wie liebevoll wendet sich dieser nun seinem niedergeschlagenen Knecht zu. Kein Tadel, keine Strafe, keine reiß dich zusammen Befehle. Gott überträgt Elia vielmehr die ehrenhafte Aufgabe, zwei Könige zu salben. Und er entlastet ihn, indem er ihm einen Gefährten und Gehilfen zur Seite stellt, Elisa. Was könnte das für uns heißen, im Hinblick auf Menschen, die nicht mehr können, die ausgebrannt sind? Vielleicht in Beziehung treten zu dem Zusammengebrochenen, ihn nicht noch mehr in die Enge treiben mit Forderungen oder Vorhaltungen, ihn ernst nehmen und ihm dann auch wieder eine wichtige Aufgabe zutrauen, jedoch vor allem ihn entlasten. Gibt es nun in dieser Elia-Geschichte auch einen Bezug zu unserem Glauben an Christus? Ich meine, zwischen den Zeilen liegt er offen zutage. Unbestritten ist ja eine Kernaussage unseres Glaubens, dass Christus in den Situationen unseres Scheiterns gegenwärtig ist. Jesus hat selbst in seiner Passion die tiefen menschlichen Leidens und Scheiterns bis auf den Grund durchlitten. Aber er hat auch erfahren, dass Gott die, die nach ihm schreien, nicht fallen lässt. Und er hat uns zugesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Bei diesem Text musste ich auch an das Abendmahl denken. Beim Abendmahl bekommen wir Brot und Wein oder Traubensaft. so wie seine Jünger damals Brot und Wein bekommen haben. Elia wurde durch Brot und Wasser gestärkt. Genauso sollen auch wir gestärkt werden. So wie Elia erfahren hat, für Gott bin ich wichtig, Gott braucht mich, so wird dies auch uns im Abendmahl zugesprochen. Nach jedem Mahl dürfen wir entlastet von allem, was uns bewegt und beschwert und deshalb gekräftigt und gestärkt den Weg unter die Füße nehmen. Wir dürfen Schritte wagen, auch Schritte für den Frieden, für eine Verbesserung der Welt, für die Eindämmung des Klimawandels, für die Menschen, die vom Krieg betroffen sind und manches mehr. In wenigen Wochen in der Karwoche ergeht auch an uns wieder die Einladung, das Abendmahl zu empfangen. Es liegt an uns, diese Einladung anzunehmen. Amen. Nun dürfen Sie einstimmen in das Lied, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. Wir wollen beten und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Und zwischen den einzelnen Bitten darf ich Sie bitten, in den Ruf Kyrie, Kyrie, Eleison mit einzustimmen. Jesus Christus, unser Herr, es gibt auch unter uns Menschen, die sagen, ich mag nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kraft, ich habe das Leben satt. Sei du bei ihnen und stärke sie. Wir denken heute insbesondere auch an die Menschen in der Ukraine, die in diesem schlimmen Krieg so viel Leid erleben, die auf der Flucht sind und um ihr Leben bangen. Lass diese Menschen nicht verzagen in ihrer Not. Gib ihnen Engel an die Seite, die ihnen das Nötige geben, die sie stärken. Wir rufen zu dir,
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Wir bitten dich für all die Menschen, die ausgebrannt sind und die keine Kraft mehr haben für ihre Aufgaben. Gib uns offene Ohren für die oft leisen Hilferufe dieser Menschen. Lass uns merken, wo jemand ein ermutigendes Wort braucht, eine tröstende Hand, ein gutes Essen oder einfach Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Wir rufen zu dir.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Lass uns nicht verzagen in den wüsten Zeiten, die jeder und jede von uns kennt, sondern lass sie uns als Wege begreifen, die auch zur Begegnung mit dir führen können. Wir rufen zu dir.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Wir bitten dich für unseren neuen Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl, der gestern gewählt wurde. Schenke du ihm Kraft, Weisheit und Zuversicht für seine sicherlich nicht leichte Aufgabe. Und wir bitten dich für uns alle. Lass uns auf deine Hilfe hoffen und mach uns bereit, uns als deine Diener von dir zum Wohle anderer einsetzen zu lassen. Wir rufen zu dir.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Und gemeinsam wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Sie dürfen mit einstimmen in das Lied Euer Herz erschrecke nicht. Ich darf Ihnen noch ein paar Dinge ansagen. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Vielen Dank auch für das Aussuchen der schönen Lieder, die zum Predigttext so gut gepasst haben. Das Opfer heute erbitten wir für die Finanzierung des Diakonats. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen. Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, am 27. März um 9.45 Uhr hier in der Laurentiuskirche mit Gemeindediakonin Ricarda Wallon. Nächsten Sonntag beginnt, glaube ich, die Sommerzeit, wenn Sie das auch beachten. Und ab kommenden Sonntag wird nur noch ein Gottesdienst hier sein, und zwar um 9.45 Uhr. Um 9.45 Uhr ist Kinderkirche im Bregitzer Haus. Auch dazu laden wir die Kinder herzlich ein. Im Gemeinderaum in Thalheim ist um 11 Uhr Gottesdienst, ebenfalls mit Gemeindediakonin Wallon. Am kommenden Mittwoch ist keine Kirchenchorprobe im Bregitzer Haus. Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Nachher können Sie alle Ausgänge benutzen. Bitte halten Sie den Abstand ein. Jetzt darf ich Sie bitten, sich zur Fürbitte zu erheben. Am kommenden Samstag werden in Bonndorf kirchlich getraut Niklas Braun und Julia Stege. Wir beten für dieses Paar. Herr, wir bitten dich für diese beiden, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung führen und einmal zu deinem Lob vollenden. Sei du der Mittelpunkt, der sichere Hafen in ihrer Beziehung. Amen. Und nun geht unter dem Segen des Herrn in diesen Sonntag und in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.